Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und wie gewohnt habe ich auch heute drei Themen für Sie. Mit Katja Dörner, Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, sprechen wir über das Verhältnis zwischen Land und Kommunen. Außerdem kommentieren wir den langen Weg zur Novellierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes und beschäftigen uns mit dem Sanierungsstau bei kommunalen Sportstätten. Nach der Reform ist vor der Reform. So oder so ähnlich könnte das Motto für die Novellierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes BPersVG lauten. Eine Gelegenheit, bei der ein für den öffentlichen Dienst vorbildhaftes Gesetz entstehen könnte. Das wünscht sich jedenfalls mein Kollege Jörn Fieseler. Sprecherin ist Ann-Kathrin Herweg.
Das wurde auch Zeit. Nach 47 Jahren wird das Bundespersonalvertretungsgesetz endlich novelliert. Schließlich datiert das BPersVG in seiner noch gültigen Fassung auf das Jahr 1974 und hat seitdem nur marginale Änderungen erfahren. Selbst ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1995 hat der damalige Gesetzgeber nicht zum Anlass genommen, das BPersVG in die Zeit zu stellen. Jetzt ist die Aufgabe enorm. Die Arbeitswelt hat sich grundlegend verändert, das gesamte Regelwerk musste in eine neue Struktur gegossen werden. Das ist gelungen, es ist aber nur ein erster Schritt. Die strittigen Punkte, bei denen bisher keine Einigung erzielt werden konnte, sind noch nicht angegangen worden. Rechtsexperten sehen nicht nur eine Reihe von Reformnotwendigkeiten, etwa beim Zugang zur Dienststelle für die Gewerkschaften, sondern auch weitere Hindernisse, die eine effektive Personalratsarbeit behindern und damit kontraproduktiv wirken würden. Zum Beispiel bei der Einbindung der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte. Die Debatte um diese Hindernisse sollte jedoch nicht dazu führen, dass die Novelle des BPersVG dem Diskontinuitätsgrundsatz zum Opfer fällt. Der jetzige Gesetzentwurf muss verabschiedet werden. Und genauso müssen die noch strittigen Punkte weiter mit Gewerkschaften und Vertretern der Ministerien diskutiert werden. Warum also die Erörterung mit den Beteiligten zunächst zurückstellen? Zu Recht heißt es im Gesetzentwurf, die Fortentwicklung des Bundespersonalvertretungsrechts unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Organisations- und Arbeitsbedingungen in der öffentlichen Verwaltung bleibt ein kontinuierlicher Prozess. Dazu sollte nicht nur der Dialog gesucht werden. Auch ein Blick in die 16 Personalvertretungsgesetze der Länder lohnt sich. Warum nicht erprobte, vorbildliche Regelungen übernehmen oder sie als Ausgangslage nutzen und weiter ausbauen? Die Zeit dafür ist jetzt. Der Bund hat hier die Möglichkeit, ein Regelwerk zu schaffen, das für sämtliche Personalvertretungsregelungen im öffentlichen Dienst vorbildlich sein kann. Diese Chance muss er in der nächsten Legislatur nutzen.
Alles andere als vorbildlich ist vielerorts der Zustand öffentlicher Sportanlagen. Der Sanierungs- und Modernisierungsbedarf für Sportstätten in Deutschland beläuft sich laut dem Deutschen Olympischen Sportbund auf mindestens 31 Milliarden Euro. Viele Sportstätten wurden in der Vergangenheit nicht so gepflegt, wie es nötig gewesen wäre. Das hängt auch mit den Schwierigkeiten bei der Förderung kommunaler Sportanlagen zusammen. Mein Kollege Tim Rotthaus hat sich damit näher beschäftigt. Tim, was tut sich denn bei dem Thema?
Naja, vor allem auf Seiten der Länder werden Forderungen laut, dass der Bund sich an den Sanierungskosten beteiligen solle. Auch wenn kommunale Sportstätten eigentlich Ländersache sind. Thürings Sportminister Helmut Holter fordert zum Beispiel eine Investitionsoffensive für den Sport. Die Länder alleine könnten das nicht schaffen. Der Bund muss hier in die Vorhand kommen und richtig investieren, fordert der Landesminister. Ein Großteil der Finanzierung sollte dabei vom Bund gestellt werden, so Holter.
Ich würde sagen, 90% Bund, 10% die Länder.
Sozialwissenschaftler Professor Dr. Lutz Thieme von der Hochschule Koblenz warnt hier jedoch vor einem Schweinezyklus.
Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in so eine Art Schweinezyklus kommen, dass der Bund dann alle in absehbarer Zeit wieder damit konfrontiert wird, massiv in die Infrastruktur zu investieren.
Will man das vermeiden, müssten aus seiner Sicht die strukturellen Barrieren beseitigt werden, die verhinderten, dass Kommunen und Länder im ausreichenden Maß in die Sportinfrastruktur investieren können. Und auch in der Lage sind, die im gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks zur Betreibung notwendigen Betriebs- und Sanierungskosten aufzubringen. Der Präsident des Landessportbunds Berlin, Thomas Hertel, nimmt hier aber auch die Länder in die Pflicht. Um den angesprochenen Schweinezyklus zu vermeiden, müssten die Kosten für die regelmäßige bauliche Unterhaltung der Sportstätten in den Länderhaushalten berücksichtigt werden.
Und wie ist das bisher geregelt?
Nun, bisher sind die Kommunen bei der Finanzierung von Sportstätten oft auf Förderprogramme der Länder und des Bundes angewiesen. Uwe Lübking vom Deutschen Städte- und Gemeindebund sieht das kritisch. Die Beantragung von Mitteln aus diesem Programm seien alles andere als einfach. Oft sei es schwierig, sich in den vielen Förderprogrammen zurechtzufinden und teils passten die Programme auch nicht auf das, was vor Ort tatsächlich gebraucht werde. Aber nicht jede Kommune müsse auch voll ausgestattet sein und beispielsweise ein eigenes Schwimmbad haben, meint Achim Haag, Präsident der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft.
Das Thema der interkommunalen Zusammenarbeit, und das weiß ich aus meiner langjährigen Erfahrung als Bürgermeister, die ist in meinen Augen das Gebot der Stunde. Und dann kann man natürlich auch bei der interkommunalen Zusammenarbeit sich über interkommunale Kosten eines interkommunalen Bades unterhalten. Und dann sinkt das Ganze.
Ähnlich sieht es auch Professor Dr. Robin Kähler, Vorstandsvorsitzender der Internationalen Vereinigung für Sport- und Freizeiteinrichtungen in Deutschland.
Es geht in Zukunft nur noch, wenn wirklich als auf der Bundes-, Landes- und kommunalen Ebene viel mehr intersektoral, interdisziplinär, interkommunal gearbeitet wird.
Außerdem sei die Sportförderung heute sehr konservativ. Die Rahmenbedingungen für die Sportförderung seien stark normiert und zentralisiert. Bisher sei die Sportförderung so geregelt, dass nur eine bestimmte Art von Sportstätten gefördert würde. Die Förderpraxis sei sehr konservativ und orientiere sich nicht an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen. Kähler empfiehlt, die Förderprogramme so zu gestalten, dass die Kommunen die Freiheit bekommen, die Förderung wirklich gezielt zur Lösung ihrer Probleme einzusetzen, anstatt ganz bestimmten Normen entsprechen zu müssen. Dies schaffe oft nur noch mehr Probleme. Du siehst also, Tanja, ganz so einfach ist es nicht. Es sind sich zwar alle einig, dass die Sportstätten dringend eine bessere und vor allem langfristigere Finanzierung brauchen, aber die Patentlösung gibt es noch nicht.
Danke, Tim. Schwimmbäder, Fußballplätze und Co. prägen vielleicht nicht unbedingt das Stadtbild. Aber sie sind, neben Parks und Innenstädten, ein wichtiger Teil vom öffentlichen Leben und der sozialen Infrastruktur von Kommunen. Unter anderem um diese soziale Infrastruktur geht es bei den Veranstaltungen auf neuestadt.org. In Diskussionen und Webinaren werden auf dieser neuen Plattform unsere Städte der Zukunft ein Stück näher gebracht. Schauen Sie doch mal rein, zum Beispiel in die vierteilige Reihe zur Post-Corona-Stadt. Ab dem 29. April. Katja Dörner hat das Amt als Bonner Oberbürgermeisterin mitten in der Corona-Pandemie übernommen. Wie hat das ihren Amtsantritt beeinflusst? Und wie hat sich ihr Blick auf das Verhältnis zwischen Land und Kommune seitdem verändert? Dr. Eva-Charlotte Proll hat nachgefragt.
Liebe Frau Dörner, erstmal herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sie haben Ihr Amt als Oberbürgermeisterin mitten in der Corona-Pandemie übernommen und mussten gleich als Krisenmanagerin neue Aufgaben übernehmen. Wie war das ohne Einarbeitung?
Also ich habe das große Glück gehabt, dass wir in Bonn einen sehr gut arbeitenden Krisenstab haben unter der Leitung unseres Stadtdirektors und sicher auch das Glück, dass mir die Thematik ja in keinster Weise neu war. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion bin ich auch für den Bereich Gesundheit und Pflege verantwortlich gewesen, habe also beispielsweise konkret die Änderungen am Infektionsschutzgesetz selber noch im Frühjahr, habe ich noch mit die Verhandlungen geführt. Also insofern war mir die Thematik nicht neu. Ich habe eine gute Infrastruktur, eine gute Struktur hier vorgefunden in der Stadt. Aber natürlich gab es eine ganze Reihe von Themen, in die ich mich sehr schnell, sehr intensiv einarbeiten musste. Das war eine Herausforderung, die ich auf mich habe zukommen sehen in den Monaten vor der Wahl und vor der Stichwahl. Und ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen.
Sie haben auf NRW-Landesebene gearbeitet, waren Bundestagsabgeordnete, kennen also die Perspektive des Bundes, sind nun Kommunalpolitikerinnen sozusagen. Und gerade in der Corona-Krise hat sich ein gewisses Unverständnis, man kann fast schon sagen Misstrauen zwischen Bundes-, Landes- und Kommunalebene ergeben. Und Sie haben Erfahrung auf allen drei Ebenen. Lässt sich dieses Missverständnis oder Unverständnis einfangen oder auch wieder abbauen?
Also meines Erachtens hat es natürlich immer unterschiedliche Blickwinkel der unterschiedlichen Ebenen auf die einzelnen Sachverhalte gegeben. Das ist sicher jetzt in der Corona-Situation und in der pandemischen Krise nochmal sehr in den Vordergrund getreten. Ich denke da beispielsweise an den Präsidenten des Deutschen Städtetages, der ja gestern zu den Ergebnissen des Gipfels gesagt hat, der Bund und die Länder mögen doch nicht Dinge in Aussicht stellen und versprechen, die wir als Kommune dann umsetzen müssen, ohne darauf in irgendeiner Weise von Bund und Ländern vorbereitet worden zu sein. Also da gibt es sicherlich durchaus Verbesserungen, was die Zusammenarbeit angeht. Aber meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach gibt es eben auch sehr viele gute Mechanismen, wie die unterschiedlichen Ebenen sich über diese unterschiedlichen Perspektiven auch austauschen. Also beispielsweise im Deutschen Bundestag sind in allen relevanten Anhörungen die Vertretungen der kommunalen Spitzenverbände gesetzt. Also anders als Verbände und Interessensvertreter aus allen anderen Bereichen, ja, sind die da gesetzt. Und ich habe die auch immer als eine sehr starke Vertretung der kommunalen Interessen erlebt. Und wichtig finde ich beispielsweise auch, dass innerhalb der einzelnen Parteien es gute Austauschgremien zwischen den unterschiedlichen Ebenen gibt. Da laufen ja oft die Diskussionen dann auch ein bisschen schneller und vielleicht auch ein bisschen weniger formalisiert. Das halte ich für sehr wichtig, aber vom Grundsatz her sehe ich doch gute Strukturen miteinander auch das Gespräch zu führen. Mhm. Und natürlich hat man, wenn ich das auch mal persönlich sagen darf, tatsächlich unterschiedliche Perspektiven auf einzelne Sachverhalte. Ich kann das vielleicht mal plastisch machen. Als Bundestagsabgeordnete habe ich mich sehr für ein inklusives SGB VIII eingesetzt, also für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe, für ein Kinder- und Jugendhilfegesetz, das alle Kinder unabhängig von ihrer Art der Behinderung als Leistungsgesetz betreut. Und das finde ich natürlich weiterhin total richtig. Und jetzt gibt es einen Entwurf auf der Bundesebene, den ich auch gut finde, aber als Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn habe ich beispielsweise an die Finanzierungsmodalitäten ganz große Fragezeichen. Da gucke ich jetzt natürlich nochmal mit der Frage der konkreten Umsetzbarkeit nochmal viel genauer drauf, als ich das vielleicht tatsächlich als Bundestagsabgeordnete gemacht hätte. Und da mache ich eigentlich wieder die Kehrtwende zu Ihrer Ursprungsfrage. Da ist es eben umso wichtiger, dass die Bundesebene auch auf die kommunalpolitische Ebene hört und eben genau drauf hört, wie ist das eigentlich in der Praxis dann auch machbar, was wir uns auf der bundesgesetzlichen Ebene so vorstellen.
Wir haben ja gerade auch die unterschiedlichen Beteiligungsmöglichkeiten und Einbindungsmöglichkeiten genannt, aber würden Sie dann sagen, die Kommunen brauchen ein stärkeres Gewicht in der Politik insgesamt?
Also das würde ich bestätigen, insbesondere weil alles, was man sich bundespolitisch vornimmt, auch was man sich landespolitisch vornimmt, nur gelingen kann, wenn es auf der kommunalen Ebene auch gemacht wird. Also wenn wir beispielsweise über Verkehrspolitik, über Mobilität, wir als Grüne beispielsweise über Verkehrswende sprechen, dann kann man zwar auf der Bundesebene da die Rahmengesetzgebung für schaffen, aber ob die gelingt, ja, das entscheidet sich dann bei uns in Bonn beispielsweise vor Ort. Und deshalb halte ich es für zentral wichtig, dass die Kommunen erheblichen Einfluss auf den anderen staatlichen Ebenen haben.
Was macht Ihnen denn mehr Spaß, jetzt das Amt sozusagen hier auf kommunaler Ebene, die Landesarbeit oder die Bundesarbeit?
Also alles macht auf seine Art auch Spaß. Also ich bin gerne Bundestagsabgeordnete gewesen, aber ich habe mich ja auch sehr bewusst dafür entschieden, hätte ich ja nicht machen müssen, als Oberbürgermeisterin zu kandidieren. Und ein Hintergrund war eben tatsächlich, ja, nach 11 Jahren Bundestagsabgeordnete, diese sich immer mehr verstärkende Erkenntnis, ja, wie wichtig es eben ist, nicht nur die richtigen Rahmenbedingungen auf der Bundesebene zu setzen, sondern es eben auch vor Ort zu machen. Insofern macht Oberbürgermeisterin sehr viel Spaß, wobei ich denke, dass es deutlich mehr Spaß machen wird, wenn wir die Corona-Krise hinter uns gelassen haben.
Ja. Der Bund beschließt ja ständig neue Corona-Regeln. Sie haben es eben auch gesagt, im Einklang mit den Ländern, die dann wiederum völlig unterschiedliche Umsetzungen beschließen. Und beherzte Kommunalpolitiker wie in Tübingen, Böblingen oder auch in einem Landkreis in Sachsen sind da eigene Wege gegangen, die für große Aufmerksamkeit gesorgt haben und zum Teil auch für Erfolge. Wäre es für Sie auch denkbar, Bonn geht einen eigenen Weg in der Corona-Pandemie wie die genannten kommunalen Gebietskörperschaften?
denkbar ist das? Wir diskutieren im Krisenstab alle Entwicklungen immer sehr aktuell und schauen uns an, ob wir auch eigene Regularien brauchen. Wir haben beispielsweise den Antrag gestellt, Kinderschuhläden öffnen zu dürfen, weil wir gesagt haben, das ist ein Bedarf. Ja, das kann man nicht aufschieben, das kann man nicht einfach online machen. Das ist uns dann leider nicht von der Landesseite aus genehmigt worden. Ja, und ich glaube schon, dass es gut ist, auf der kommunalen Ebene auch mehr Möglichkeiten zu haben, um sich auf der kommunalen Ebene an die individuelleren kommunalen Bedarfe auch anzupassen. Auf der anderen Seite will ich aber auch sagen, es gibt klar Bereiche, die zentral geregelt sein müssen. Also beispielsweise die Frage, wann wird wer geimpft? Ja, das kann ich mir schlecht vorstellen, dass das im Großen und Ganzen von den Kommunen entschieden wird, weil das, glaube ich, eine Art von Kommunikation auch zwischen den Kommunen hervorbringen würden und in der Bevölkerung, die für die Gesamtgemengelage nicht gut wäre.
Mhm. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Katja Dörner im Interview mit Dr. Eva-Charlotte Proll. Und gleichzeitig der letzte Beitrag für heute. Neues vom Public Sector Insider gibt es nächste Woche. Schön, dass Sie dabei waren und bis dann.